als Petra. Ja, also von dieser Stelle nochmal einen guten Morgen an alle hier, die ich vielleicht persönlich nicht so begrüßt habe, die Hand gegeben habe. Ja, ich freue mich, dass ich da sein darf hier und es ist ja schön, wieder unter euch zu sein. Viele Gesichter kennt man ja. Ja, Petra hat es auch schon gesagt hier, das Thema, den Text auch vorgelesen. Es geht um Resignation und wie wir vielleicht aus einer Resignation rauskommen können. Petrus hat ja eine besondere Resignation erlebt in seinem Leben, eine Katastrophe, könnte man fast sagen. Und die Frage ist, wie ist eigentlich Jesus mit solchen resignierten Leuten umgegangen? Es gibt ja wahrscheinlich selbst so für uns Situationen, wir könnten vielleicht auch selbst erzählen, wie wir in dem einen oder anderen Fall so resigniert haben, wo wir vielleicht auch mehrmals, das öfter passiert ist, wo wir so Pleiten, Pech und Pannen erlebt haben in unserem Leben und wo wir gesagt haben, ach ja, das bringt alles nichts mehr. Niedergeschlagenheit, Zeiten, in denen wir vielleicht aufgeben wollen, das, was wir uns so vorgenommen haben, jetzt einfach an den Nagel zu hängen. Zeiten, in denen man so aufgeben will, in denen man keinen Widerstand mehr leistet, wo man auch nichts mehr erwartet. Es hat keinen Sinn mehr. Es hat keinen Zweck mehr. Und so reden wir und so resignieren wir. Und das ist dann oftmals so ein endgültiger Schluss auch, den wir dann unter eine Sache ziehen. Da haben wir eine Sache so voller Eifer und voller Energie angepackt. Eine Aktion gestartet, wie auch immer, vielleicht mit dem Glauben begonnen. Wir waren voller Euphorie und dann kommen wir an einen Punkt, wo wir dann vielleicht sagen, ich schaffe das alles nicht mehr. Mit meinem Glauben klappt das auch alles nicht mehr so richtig. Es hat keinen Zweck mehr. Die Sache mit dem Glauben kriege ich nicht in den Griff. Immer wieder Fehler, immer wieder, wie gesagt, Pleiten, Pech und Pannen. Und wir schmeißen die Klamotten dann schlimmstenfalls hin und sagen, was bringt es denn eigentlich noch? Es kommt ja doch nichts dabei heraus. Man könnte natürlich an dieser Stelle auch sich ehrlicherweise auch mal fragen, ob ich mich einfach übernommen habe. Kann natürlich auch sein, ne? Dass ich Dinge getan habe, die ich vielleicht nicht hätte tun sollen, aber wo ich mit dem Kopf durch die Wand wollte. Trotz Warnungen anderer, wo ich einen falschen Weg gegangen bin, wo meine Motive ganz anders waren, wo meine Motive falsch waren. Wisst ihr, wenn wir an dieser Stelle schon mal an dem Punkt ankommen, wo wir uns eingestehen, ich muss umkehren, ich muss neu anfangen, ich muss neu durchstarten, ich muss einen Weg gehen, der auch wirklich Verheißung hat, dann haben wir, glaube ich, so schon die Talsohle der Resignation durchschritten. Ich gebe auf, ja, man macht vielleicht noch so ein bisschen mit in der Gemeinde, ne? Aber man ist letztlich nicht mehr so ganz voll bei der Sache. Man engagiert sich nicht mehr, man trottet nur noch so nebenher und macht in der Gemeinde so ein bisschen die eine oder andere Sache mit. Man nimmt die eine oder andere Möglichkeit noch wahr, die sich halt so ergibt, aber im großen Ganzen Erwartungen? Nö, eigentlich nicht mehr. Keine großen Hoffnungen, dass da noch irgendetwas Entscheidendes passieren könnte. Man hat so seine Erfahrungen gemacht, ne? Wenn man so eine Pleite erlebt. Man hat sich engagiert, man hat sich eingesetzt, ja, man hat Opfer gebracht, man hat Großes erwartet. Aber die Hindernisse und der Gegenwind, die waren einfach zu stark. Keine Erwartungen, keine Enttäuschungen, ist doch logisch, ne? Die große Erwartung ist gestorben oder ist vielleicht nur noch auf Sparflamme da, nur noch so ein glimmender Docht. Keine Hoffnung, Resignation und dann, wie kann vielleicht neue Motivation, wie kann vielleicht neue Hoffnung in unser Leben, ein neues Wagen, ein neuer Aufbruch in unser Leben reinkommen? Und die Frage ist, wie ist Jesus eigentlich mit Resignierten umgegangen, mit enttäuschten Leuten umgegangen, die enttäuscht waren über sich selbst Und bei dieser Frage soll uns das Gespräch Jesu mit dem Petrus eine Hilfe sein. Den Text haben wir ja vorhin schon gehört. Und ich möchte diese drei Verse überschreiben mit dem Thema, das die Petra auch schon genannt hatte, Sternstunde für Resignierte. Und dazu drei Gedanken sagen. Erstens, wenigstens einer ging mit und fiel um. Zweitens, Zweifel oder Gewissheit? Fragezeichen. Drittens, Vergebung durch Sendung. Sternstunde für Resignierte. Erstens also, wenigstens einer ging mit und fiel um. Vielleicht noch mal ein kurzer Blick zurück, was vorher geschah und bevor wir vielleicht konkret so auf diesen Text hier zu sprechen kommen. Wir kennen die letzten Tage vor Ostern in Jerusalem, die Tage des Leidens und des Sterbens Jesu. Und wir sehen diesen Petrus, diesen großen Kämpfer für Jesus und der seinen Mund auch vielfach unheimlich voll nimmt. Herr, wenn alle dich im Stich lassen, ich nicht. Ich bin auf jeden Fall noch dabei. Auf mich kannst du dich verlassen. Mag kommen, was da kommen mag. Ich bin auf jeden Fall noch da, auch wenn die anderen sich alle schon verlassen haben, wenn die anderen schon fluchtartig das Weite gesucht haben. Und jetzt kommt eigentlich das Erstaunliche erstmal. Der Petrus hält tatsächlich Wort. Der Petrus steht dazu, zu dem, was er gesagt hatte. Er geht mit. Er ist wirklich noch da, als die anderen sich alle aus dem Staub gemacht haben. Das ist doch auch schon mal etwas, ne? Das ist doch schon mal was. Petrus hält Wort. Und da kann man auch stolz sein, ne? Solch einen tollen Mitarbeiter zu haben. Alle anderen hauen ab, aber Petrus ist dabei, wenn es um die letzten Stunden in Jesu Leben gegangen ist. Dass man auch Leute hat, noch, die in Krisenzeiten zu einem stehen. Petrus geht dorthin, wo Jesus der Prozess mit dieser Welt gemacht wird, wo sich Jesus hineinbegibt in den Höhepunkt seines Leidens und seines Sterbens, seines letzten Kampfes, wo es um das Leiden und wo es um das Heil dieser Welt geht und uns Menschen geht. Da ist Petrus dabei. Das ist doch was. Wo waren denn die anderen Jünger? Von ihnen heißt es nur in vier Worten, und sie flohen alle. Und Petrus ging doch wenigstens mit und fiel um. In der Bibel trägt dieser Abschnitt die Überschrift, die Verleugnung des Petrus. Vielleicht sollten wir aus dieser Geschichte auch mal etwas Positives abgewinnen. Lass uns doch einfach mal von dem Mut des Petrus lernen. Haben wir nicht alle diesen Aufruf nötig, dass wir uns viel mutiger und viel konsequenter und viel konkreter für Jesus einsetzen und zu Jesus stehen? Haben wir diesen Aufruf nicht alle nötig? Sich für Jesus in dieser Welt einzusetzen. Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht in unseren frommen Ecken zurückziehen und meinen, da könnten wir unser Christsein leben. Und dass wir dann vielleicht auch die verurteilen, die dann mutig sich für Jesus einsetzen, weil wir mit deren Handeln nicht einverstanden sind, mit denen wir uns nicht identifizieren können oder wollen. Lass uns von dem Mut des Petrus lernen und auch wirklich dann auch mutig zu unserem Herrn stehen. Ich habe mal eine Geschichte gelesen von einem Mann, der hieß Olli. Ja, Olli. Das war so ein richtig harter Typ gewesen, ein Rocker. Ich weiß nicht, gibt es noch, sagt man heute noch Rocker, ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall, Olli wurde also Christ und er schrieb auch ein Buch über sein Leben und über sein Christsein. Er setzte sich dann auch für Jesus ein. Und er sah seine Aufgabe darin, dahin zurückzugehen, um das Evangelium dort zu verkündigen, wo er herkam. Nämlich in Kneipen und an ähnlichen Orten. Um nicht in sein altes Leben zurückzufallen, sondern dort auch kaputten Typen von Jesus zu erzählen. Andere schlagen vielleicht die Hände über den Kopf zusammen. Wie kann der das nur? Das Chaos ist doch vorprogrammiert. Das ist doch viel zu gefährlich, in seine alten Verhältnisse zurückzukehren. Die Gefahr des Rückfalls ist doch viel zu groß. Wisst ihr, wir sollten über solche Leute, oder wir sollten für solche Leute, die diesen Schritt tun, die dieses Wagnis eingehen, wir sollten für sie beten. Und nicht darüber schimpfen, sie sollen lieber irgendwas anderes machen. Und nicht in alte Verhältnisse zurückgehen. Wir sollten von dem Mut eines solchen Olli oder von dem Mut eines Petrus sollten wir sicherlich lernen. Zurück zu Petrus. Ist es nicht auffällig, dass Jesus dem Petrus sagt, bis der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnet haben? Aber dass Jesus kein einziges Mal sagt, Petrus, lass die Finger da weg. Lass die Finger da weg, bleib lieber weg, lass es sein. Das gibt eine einzige Katastrophe. Da werden Menschen im Jahr 2024, am 7. April 2024, die werden über dich reden und über dein Handeln reden und wie du da versagt hast. Nicht ein Wort sagt Jesus davon. Nicht, das gibt eine Katastrophe oder Menschen werden über dich reden. Ich möchte dir diese Blamage ersparen. Kein Wort davon, nein, nichts von alledem. Jesus sagt nur, Petrus, der Weg ist gefährlich. Wirklich, der Weg ist gefährlich. Du kannst aus der Kurve rausfliegen. Aber Jesus sagt nicht, tu das nicht, bleib lieber weg. Und jetzt kommt das Großartige doch eigentlich und das Wunderbare. Dass dieser Typ, der mitgegangen ist, der aber umgefallen ist, der versagt hat. Es kommt das Großartige und Wunderbare, dass genau diesen einen, dieser Jesus in seiner großen Liebe und Barmherzigkeit wieder aufrichtet. Ausgerechnet für diesen niedergeschlagenen und resignierten und deprimierten Petrus diese besondere Fürsorge und diese Seelsorge Jesus an diesem Mann. Und ich kann mir vorstellen, die haben ja gemeinsam gegessen, ihr Jesus und seine Jünger. Ich kann mir vorstellen, dass diese Mahlzeit, dieses gemeinsame Essen, dass es sehr still verlaufen ist. Vielleicht nur wenige Worte, viel Schweigen, eine gedrückte Stimmung, eine gedrückte Atmosphäre. Alle Jünger wissen doch, was passiert ist. Sie wissen doch, was vorgefallen ist. Wie sie sich ihrem Herrn gegenüber verhalten haben. Und nun sitzen sie wieder zusammen und Jesus in ihrer Mitte. Alles Versager. Aber einer hatte diese Neuausrichtung besonders nötig. Eine Fürsorge und Aufrichtung, das war eben der Petrus gewesen. Und den nimmt er zur Seite. Den nimmt er zur Seite und beginnt seine Seelsorge an ihm. Wir hören kein verletzendes Wort, kein enttäuschtes Urteil über Petrus. So nach dem Motto, tja, mein Lieber, du hast die Chance gehabt, aber leider, du hast sie vertan. Was soll ich mit so einem? Du hast im entscheidenden Moment versagt. Petrus, du siehst doch selbst, wie auf dich kein Verlass ist. Wer im entscheidenden Moment so versagt, was soll ich mit so einem Typen? Wir hören kein Wort in dieser Richtung. Im Gegenteil. Nicht unbrauchbar, nicht ungeeignet, nicht unzuverlässig. Genau das Gegenteil. Bestens geeignet zur Leitung meiner Gemeinde. Weide meine Schafe. Ausgerechnet dieser Versager, der im entscheidenden Moment dieses kleine Sätzchen, ja, ich gehöre auch zu Jesus, nicht über seine Lippen bringt. Ausgerechnet von dem heißt es, bestens geeignet zum Bau, zur Leitung, zum Bau der Gemeinde. Diese drei Stellen aus der Bibel sind mir in diesem Zusammenhang nochmal so eingefallen, warum Jesus den Petrus so beiseite nimmt und mit ihm so toll umgeht. Er hat ja einmal gesagt, auch an einer anderen Stelle, Petrus, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Vielleicht war inmitten seines Leidens von Jesus auch dieses Gebet dabei. Petrus, ich bete für dich, damit dein Glaube an dieser, durch dieses Versagen keinen Schiffbruch erleidet. Und in Markus habe ich gelesen hier, als Jesus auferstanden war, wo dann da die drei Frauen am Grab erscheinen und wo dann diese Person, die da den drei Frauen erschienen ist, hier geht aber hin und sagt seinen Jüngern, und dann kommst du mal, geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er für euch hingehen wird nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Also nicht nur den Jüngern nicht nur den Jüngern allgemein, sondern explizit auch Petrus. Sagt es auch dem Petrus, der so versagt hat. Und damit deutlich, und Jesus damit deutlich macht, ich gebe den Petrus nicht auf. Was mir persönlich auch immer sehr, worüber ich mich sehr freue, ein Wort aus dem Alten Testament, aus dem Jesaja, aus dem Buch Jesaja, wo es heißt, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Das tut gut zu wissen, dass in Krisensituationen, in Schwierigkeiten, Jesus nicht sagt, nichts mehr, ich mach ganz kaputt, sondern dass er dieses geknickte Rohr wieder gerade macht und dass er diesen glimmenden Docht wieder anzündet und dafür sorgt, dass es wieder eine lodernde Flamme wird. Der zweite Gedanke, Zweifel oder Gewissheit, Fragezeichen. Ja, wie spricht Jesus den Petrus eigentlich an? Also er tut es nicht so, dass er den Petrus mit seinem Amtsnamen anspricht. Petrus bedeutet ja Fels. Jesus spricht den Petrus an mit seinem bürgerlichen Namen. Und er heißt Simon Jona. Jesus spricht also Petrus als Mensch an. Es geht hier nicht um das Amt des Petrus, nicht um Erkenntnisse, die der Petrus vielleicht gewonnen hat im Laufe seines Lebens, nicht um Leistungen, die er vielleicht in der Vergangenheit erbracht hat. Der amtliche Petrus, der Fels, die Amtsperson, hätte auf die Frage Jesu, hast du mich lieb, natürlich geantwortet, klar, eindeutig, keine Frage. Aber die Frage geht hier nicht an die Amtsperson Petrus, an den Fels, sondern an den Menschen Simon Jona. Ich glaube, dass auch hier schon in der Anrede eins gemeint ist, dass in dieser Anrede Vergebung mit drin steckt. Fels. Fels wollte Petrus sein und sollte Petrus sein, aber er war es nicht. Petrus, was du unter Fels sein verstanden hast und was du falsch praktiziert hast, es sei dir vergeben. Ich möchte mit dir von vorne anfangen, ohne die Vergangenheit jetzt aufzuwärmen. Ich möchte mit dir als dem Menschen Simon Jona neu anfangen. Aber hierzu ist ein neues Ja notwendig. Ein neues Ja deiner Liebe zu mir. Petrus wollte immer mehr. Petrus wollte immer besser. Petrus wollte immer eifriger sein als die anderen Jünger. Und wir müssen auch in der Gemeinde manchmal so aufpassen, dass wir nicht meinen, hier, wir sind die Richtigen und wir sind die Eifrigen und die anderen sind nicht so gut und so weiter. Aber bei Petrus war es so gewesen. Er wollte immer mehr sein, immer besser sein, immer eifriger sein. Er war sogar bereit, für Jesus zu sterben. Auch wenn die anderen dich alle verlassen, ich nicht, ich mache das nicht. Anderen traute er das zu, aber er selbst doch nicht. Bei ihm schien es auch unmöglich zu sein. Und auf diesen Eifer spricht Jesus den Petrus auch an. Hast du mich lieber, als die anderen mich lieb haben? Petrus, willst du immer noch der Star sein? Willst du immer noch der Beste sein? Willst du immer noch der Eifrigste sein? Besser als die anderen? Bei Petrus hat sich ein Wandel vollzogen. Er geht gar nicht auf die Liebe der anderen zu Jesus ein. Er betont nicht, dass er Jesus mehr lieb haben will, als die anderen es tun. Wir sehen einen Petrus, der von dem Hochmut zur Demut kommt. Was folgt, ist nicht ein Beschwören einer besseren Liebe, ja, Herr Jesus, ich will es jetzt besser machen, sondern, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Bei Petrus hatte sich ein großer Wandel vollzogen, kein Messen mehr mit anderen, ein einfaches Ja seiner Liebe zu Jesus. Und ich habe mich gefragt, wenn Jesus hier fragt, hast du mich lieb, zweifelte Jesus eigentlich an der Liebe des Petrus oder steckt hinter dieser Frage eigentlich schon Gewissheit? So fragt man doch eigentlich nur, wenn man sicher sein will, dass das auch wirklich stimmt, dass die Liebe des anderen zu einem auch wirklich stimmt. Ich glaube einfach, dass hinter der Frage Jesu so eine Herausforderung steckte, diese Liebe zu Jesus ganz neu auszusprechen und diese Frage zu bejahen. Ich glaube, dass hinter dieser Frage Jesu, hast du mich lieb, kein Zweifel stand, sondern Gewissheit. Petrus sollte eigentlich ermutigt werden, seine Liebe zu ihm, zu Jesus, neu auszusprechen. Jesus wusste doch um die Liebe des Petrus zu ihm. Es war kein zweifelndes Fragen. Das sagte Petrus ja auch. Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Du weißt doch alle Dinge. Du weißt auch, dass ich dich lieb habe. Wenn Jesus gezweifelt hätte, hätte er vielleicht gefragt, Petrus, sag mal, solltest du, der du an der entscheidenden Stelle so sehr versagt hast, solltest du mich wirklich noch lieb haben? Der du dir immer mehr zugetraut hast, als du leisten konntest, der du mich verraten und verleugnet hast, solltest du mich noch wirklich lieb haben? Die Gewissheit in der Frage meint, ich weiß, dass du mich liebst, Petrus. Du bist über dich selbst gestolpert. Du bist auch selbst über dich erschrocken und über dein Tun. Ich weiß das doch. Über dein klägliches Versagen. Ich weiß es doch, ich habe es doch mitbekommen. Ich weiß, dass unter den Trümmern deiner Selbstsicherheit deine Liebe zu mir immer noch da ist, immer noch glimmt. Aber diesen glimmenden Docht der Liebe zu mir will ich nicht auslöschen. Ich will daraus wieder eine hell lodernde Flamme machen. Nein, das war kein zweifelndes Fragen. Dahinter steckte vielmehr die Gewissheit Jesu, dass Petrus ihn wirklich lieb hat. Und das letzte und dritte, Vergebung durch Sendung. Ja, vielleicht vermissen wir in dem Text hier etwas hier. Wir hören nichts von dem vergebenden Wort Jesu. Dass Jesus sagt hier, Petrus, alles klar, ich vergebe dir, wir fangen neu an, wir gehen gemeinsam den Weg wieder. Kein Wort des Verzeihens, des Vergebens, des Vergessens dessen, was vorgefallen ist. Vielleicht ist es auffallend oder vielleicht auch nicht. Aber vielleicht drückt Jesus seine Vergebung nur anders aus. Ja, Jesus vergibt dem Petrus sein Versagen, aber nicht so, dass er ihn nochmal auf die Vergangenheit anspricht, auf das, was vorgefallen war, dass er darauf nochmal zu sprechen kommt. Nein, die Vergebung Jesu ist in der Sendung des Petrus, beziehungsweise in der neuen Beauftragung, so würde ich mal sagen, automatisch enthalten. Wenn Jesus wieder beauftragt, weide meine Schafe, weide meine Lämmer, bestens geeignet zur Leitung meiner Gemeinde, dann hat er zuvor vergeben. Zu vergeben wäre vielleicht die eine Seite, die Vergangenheit angeht. Aber der Auftrag, die Sendung, dass Jesus dem Petrus sendet, jawohl Petrus, du bist akzeptiert, du bist angenommen. Du bist bestens geeignet zur Leitung meiner Gemeinde. Das weist in die Zukunft hin und das weist nach vorne hin. Mehr als ein Wort der Vergebung. Dieser neue Auftrag, diese neue Sendung machen deutlich, Petrus, du bist wieder voll akzeptiert. Du bist voll akzeptiert. Du darfst wieder mitarbeiten und ich werde dir auch Verantwortung übertragen für die Christen. Vergebung und gleichzeitig der neue Dienst für Jesus gehören eng zusammen. Gerade das Gespräch mit dem Petrus machen das deutlich, besonders deutlich. Und ich finde dieses Gespräch Jesu mit Petrus für mich persönlich, vielleicht auch für euch, für uns, ungemein tröstlich. Ich weiß doch selbst, wie oft ich wie oft ich versage. Und wie ich auch traurig bin über mein Versagen. Dass ich darunter leide, dass mein Christsein oftmals so schwach ist, von Fehlern gekennzeichnet ist. Und wie oft schweige ich, wo ich Jesus hätte bekennen sollen? Wie oft kriege ich kein Wort über meine Lippen, wenn es darum geht, Farbe zu bekennen, mich zu Jesus zu bekennen? Wie oft ist mein Christsein durch Fehler belastet? Ich möchte gerade in solchen Situationen lernen, gerade da auf Jesus zu sehen, wie er mit dem Petrus in einer ähnlichen Situation umgegangen ist. Jesus stößt nicht weg und Jesus sagt mir nicht, Jürgen, unbrauchbar, schade eigentlich, such mir einen anderen. Nein, von Jesus höre ich genau das Gegenteil. Er beauftragt mich neu, er beauftragt uns neu. Aber ich glaube, nur eines ist wichtig, dass wir da in solchen Situationen in die Seelsorge Jesu gehen, des auferstandenen Jesus gehen und dort eben diese Frage zu hören, die Jesus dem Petrus stellt. Hast du mich lieb? Und ich wünsche uns, dass wir dann auf diese Liebe, auf diese Frage, dass wir unsere persönliche Liebe, meine Liebe, eure Liebe zu Jesus neu aussprechen.